Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, der Evangelist Lukas berichtet ausführlich über die Kreuzigung. Aber ganz am Rande erwähnt er die Reaktion eines römischen Hauptmanns, eines Zenturions, der Aufsicht hatte über die Soldaten, die Jesus kreuzigten. Der Predigtext des heutigen Karfreitages steht im Lukas-Evangelium Kapitel 23 in den Versen 33 bis 49. Ich möchte den Predigtext heute aus der Sicht des Zenturions erzählen. Dieser Hauptmann, dieser Zenturion, das war ein Anführer von ungefähr 100 römischen Legionären. Er war nach Pontius Pilatus der mächtigste Mann in Jerusalem, denn er hatte den Auftrag, dafür zu sorgen, dass dort Ruhe und Ordnung herrscht, und er hatte die Macht dazu, das durchzusetzen. Er hatte die Macht, jeden Aufruhr in Jerusalem im Keim zu ersticken. Ein Zenturion, das war nicht irgendjemand, das war vielleicht die eine Stufe unterm General heute, und dann kommen schon direkt die Soldaten. Er hat bis zu 20 Mal so viel verdient wie ein Soldat, hatte sein eigenes Zimmer, ein Einzelquartier, sein eigenes Reittier und war durch einen sehr auffälligen Helm mit einem scharf geschnittenen, querstehenden Federbusch klar und deutlich zu erkennen. Und dieser Mann, der sah und hörte alles, was geschah. So haben wir nun also zwei Schwerverbrecher an diesen Schädelort gebracht. Jesus war auch mit dabei. Seltsam. Der jüdische Sanhedrin mit den Hohepriestern und den Oberen, sie hatten alles daran gesetzt, diesen Mann zu kreuzigen. Er sollte von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt werden, aber Pontius Pilatus schwankte hin und her, war sich nicht sicher, dass dieser Mann wirklich schuldig war, war zögerlich, war nicht 100% überzeugt von diesen Anklagen. Aber er war in einer schwierigen politischen Situation. Er wusste, die Provinz ist unruhig, und er musste für Rom mit aller Gewalt für Ruhe sorgen. Aber die Juden, sie wussten schon genau, warum sie ihn kreuzigen lassen wollten. Sie kannten ja ihre eigenen Gesetze. Und im Gesetz des Mose, im zweiten Buch Mose in Kapitel 13, da steht ganz genau, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die Träume und Visionen haben, ja sogar solche, die Zeichen und Wunder wirken, wenn sie das Volk von ihrem Gott wegführen. Diese falschen Propheten, ja selbst wenn sie Wunder vollbringen, müssen getötet werden. Doch die Juden damals hatten nicht das Recht, die Todesstrafe auszuführen, und so brauchten sie Pontius Pilatus und haben mit Nachdruck argumentiert: Dieser Jesus von Nazareth, der wiegelt das Volk auf. Er ist doch eben gerade noch in Jerusalem eingezogen, und sie haben ihm alle einen großen Empfang bereitet. Haben sie ihn nicht angebetet wie einen Gottkönig? Pilatus, das Volk, hat es nicht gerufen, dass er eine neue Herrschaft ausrichten soll? Das ist doch der nächste Aufrührer. Alles, was er sagt oder tut, dient doch nur dazu, die politische Ordnung in Jerusalem auf den Kopf zu stellen. Der Kaiser, der will doch Ruhe und Frieden, oder Pilatus? Pilatus testet die Stimmung des Volkes, um zu sehen, wie gefährlich die Situation für ihn wirklich ist. Und es schallt ihm entgegen: Kreuzige, Kreuzige. Dreimal testet er das Volk und jedes Mal lauter: Kreuzige. Dieser Aufrührer muss sterben. All das habe ich im Kopf als Zuschauer, als meine Männer Jesus auf diesen Schädelort gebracht haben und ihn kreuzigen. Rechts und links die Schwerverbrecher. Und irgendwie spüre ich, mit diesem Mann ist etwas anders. Ich kann es nicht wirklich fassen und auch nicht wirklich begreifen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Drecksarbeit erledigen. Es soll sich bloß keiner trauen, hier einen Aufstand anzuzetteln. Meine Männer sind bereit. Als Jesus dann auf dem Kreuz hängt, dann strahlt er eine Souveränität aus, die ich bei Kreuzigungen noch nie erlebt habe. Meistens schreien sie wie wild, bis sie nichts mehr rufen können, oder sie winseln und betteln, dass man sie herabnimmt vom Kreuz. Verachtenswerte Kreaturen, sie wissen doch, wir meinen es ernst und wir werden niemanden schonen. Doch dieser Jesus spricht genau in dieser Situation einen Satz, der mich fast umgehauen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Kaum zu fassen. Er entlässt alle die, die ihn mit falschen Anschuldigungen an dieses Folterinstrument gebracht haben. Er entlässt sie aus ihrer moralischen Verantwortung. Vergib ihnen. Würde ich ihnen vergeben? Wann bin ich zum letzten Mal falschen Anschuldigungen ausgesetzt gewesen? Wie habe ich dann gehandelt? Nie im Leben hätte ich vergeben. Ich habe meine ganze Kraft und meine Macht eingesetzt, dass es überhaupt nicht so weit kommt, dass mich irgendjemand auch nur falsch beschuldigt. Und bis zum bitteren Ende hätte ich gekämpft für mein Recht. Ich hätte den Kampf ausgefochten und ich hätte gewonnen. Aber dieser sagt: Vergib ihnen. Und er spricht zu seinem Gott, so ganz anders, als was ich sonst so kenne, wie man mit Göttern redet. Er sagt: Vater. Unvorstellbar, dass man zu einem der römischen Götter Vater sagen würde. Wir wären doch eher froh, dass wir von diesen Göttern verschont bleiben. Aber solch ein vertrauensvolles Vater, was ist das? Er sagt aber nicht nur: Vater, vergibt ihnen. Er sagt auch: Denn sie wissen nicht, was sie tun. Weiß er mehr? Ist er vielleicht selbst Gott? Aber vor allem dieser Ruf: Vater, nach all diesen Folterungen und Schmerzen, kann er immer noch Vater rufen? Wie tief muss seine Beziehung zu diesem Gott sein? So tief, dass es vielleicht der Kern seiner Person ist? Dass er ganz der Sohn ist, ganz und gar. Aber die Soldaten waren weiter mit ihrem Geschäft zugange. Sie verteilten seine Kleider und losten darum, wer was bekommt. Und dann schaute ich mir das Volk an. Es war nicht mehr so nah bei ihren Anführern. Es war nicht mehr so laut und aufgebracht wie die Menge, die noch gerufen hat: Kreuzige, Kreuzige. Irgendwie waren sie ruhiger geworden und zurückgewichen vor dem Spott ihrer führenden Männer, die sagten: Anderen hat er geholfen. Soll er doch sich selbst jetzt helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Die Soldaten, die Die waren natürlich heiß auf das Blut und sie spotteten so laut sie konnten. Zeig doch, was du kannst. Wer bist du denn schon? Glaubst du, du bist was Besseres? Kommt, wir geben ihm Essig. Vielleicht kann er noch was Schlaues sagen. Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Jetzt geht mein Blick wieder auf die Dornenkrone. Fast erscheint sie mir wie eine Königskrone. Und sagt man nicht unter den Ungläubigen auch immer wieder zynisch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich sah die Dornenkrone und darüber die Aufschrift. Dies ist der König der Juden. Die Aufschrift, die Pilatus so spöttisch anbringen hat lassen. Aber hier spricht einer, von dem man meinen könnte, er ist wirklich ein König. Doch wo ist sein Reich? Und wo sind seine Truppen? Und nun melden sich auch noch die Kriminellen zu Wort. Und der eine redet genauso wie alle anderen. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Doch sofort antwortet der andere Kriminelle. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Jesus aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann schaut er Jesus an und bittet: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und nun spricht Jesus wieder mit dieser tiefen Autorität, die nicht von dieser Welt ist. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde und ich sah, wie sich das Land verdunkelte. 3 Stunden lang bis zur 9. Stunde, ja, die Sonne verlor ihren Glanz und war fast nicht mehr zu sehen. Nachher kam mir zu Ohren, dass sogar im Tempel der Juden der Vorhang mitten entzweigerissen war. Jesus sagte lange nichts mehr, doch dann hörte ich seine letzten Worte. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Als er das sagte, hauchte er ein letztes Mal aus. Als ich das gesehen habe und gehört habe, da konnte ich nicht anders, als Gott zu loben und diesen Menschen zu ehren, den wir alle verspottet hatten. Ich sagte laut: Fürwahr, dieser Mann war wirklich ein redlicher Mensch. Ohne Zweifel, dieser Mann war wirklich ein rechtschaffener Mensch. Gewiss, dieser Mann war wirklich ein gerechter Mensch. Zweifellos, dieser Mann war wirklich ein guter Mensch. Und wenn ich es mir recht überlege, mit den alten Philosophen, wer ist schon gut? Alles Gute kommt doch von Gott. Und wenn dieser Jesus wirklich gut ist, dann ist er auch wirklich Gottes Sohn. Und auf einmal macht auch diese Inschrift Sinn. I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Juderum. Jesus war tatsächlich König, ein Herrscher. Von nun an auch mein Herr, auch mein Herrscher in meinem Leben. Ich kann nicht erklären, wie diese Aussage über meine Lippen gekommen ist. Doch irgendwann später wird Paulus schreiben, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und so sind durch dieses eine Wort des Hauptmanns, des Zenturions, so ist in diesem einen Wort Psalm 22, Vers 29 erfüllt worden. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über alle Völker. An Weihnachten haben wir gesehen, wie diesem Herrscher durch die Weisen aus dem Morgenland Ehre zuteil geworden ist. Und am Karfreitag bedenken wir, wie diesem Herrscher durch einen Heiden, diesen Hauptmann, Ehre zuteil geworden ist. Einer, der das damalige Weltreich vertreten hat, das mächtigste Reich auf Erden, einer, der erkannt hat, dass es ein Reich gibt, das unvergänglich ist und das mächtiger ist als dieses römische Reich. Und dieses Reich, das Reich Gottes, es hat Bestand. Damals, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.